Radio 1. Wischmeyers Stundenhotel. Spezial. Talkporn im Radio. Mit Dietmar Wischmeyer und Tina Voss.
Hier ist das Stundenhotel Spezial heute zum Thema Frühling, Sommer. Neben mir, oder genauer gesagt, gegenüber sitzt der ewige Gast Tina Voss.
Mahlzeit.
Mahlzeit, ja, es ist schon Nachmittag, aber ist auch egal. Frühling und Sommer, dieses Thema haben wir gewählt, weil zurzeit ist Frühling oder Sommer. Ja? Das ist eigentlich nicht so originell gewesen. Und wir haben uns in der ersten halben Stunde gestürzt würde ich nicht sagen, aber diese Erfahrung macht ja jeder, dass der Frühling auch nicht nur seine guten Seiten hat. Also es ist vieles von dem, was man so täglich hier aushalten muss, diese ganze Natur und alle bewegen sich wieder, alle zirkulieren in Parks und in Wäldern rum. Es ist ein Gequirle und Gemache von Käfern bis Menschen. Es geht auch einem tierisch auf die Nerven. Also in dieser halben Stunde geht es um den nervigen, den widerlichen, den ekligen Frühling, der uns wirklich alle nur noch stört. Oder ist es bei dir anders?
Mich stört das überhaupt nicht, weil ich gebe dem Druck des guten Wetters einfach nicht nach. Also ich lasse mich doch nicht erpressen, nur weil es draußen nicht mehr minus 15 Grad sind. Also das interessiert mich nicht.
Also du gehst nicht spazieren, bloß weil es draußen schön ist?
Ich würde spazieren gehen, wenn ich ein Ziel hätte, also einkaufen gehen in eine Kneipe, aber nur im Kreis gehen, um wieder zurückzukommen, das macht mich fertig, das kann ich auch nicht.
Das ist aber nicht spazieren gehen, wenn man in eine Kneipe geht. Das ist Alkoholismus und wenn man einkaufen geht, ist das eben einkaufen gehen, aber auch nicht spazieren gehen.
Gut, das Wort spazieren gehen habe ich auch gar nicht im aktiven Wortschatz.
Und wie ist es mit Bummeln?
Um anschließend Dinge zu kaufen, die man vorher besichtigt hat, finde ich Bummeln soweit ganz gut, aber nein.
Schaufensterbummel, das macht man früher mal.
Man geht in einen Laden rein und wenn die einen Teil haben, was man mag und sie haben es in 5 oder 6 verschiedenen Farben, kauft man die gleich alle und dann geht man nach Hause. So viel Lebenszeit kann man doch gar nicht sparen, dass man da noch länger hin will.
Wie findest du denn überhaupt so Natur?
Ach, nur so Mittel. Ich komme ja vom Dorf und ich hatte, glaube ich, einfach in den ersten 20 Jahren meines Lebens so viel Natur, dass das quasi wie so ein Reservoir in mir ist, bis zum Rest meines Lebens.
Du hast dir den Scheißwald einfach satt gesehen.
Ja, Scheißwald, ne, Harz, weißt ja. Das Einzige, was ich mir nicht so ganz satt gesehen habe und wo ich denke, ich möchte mich einmal noch zurückbesinnen, zumindest für 2 Wochen, ich habe Hühner.
Du hast Hühner?
Seit einer Woche, also wir sind jetzt quasi bergfest, die 5 lustigen Gesellen und ich. Und sie leben in meinem Garten und scheißen da rein innerhalb ihrer Umzäunung und legen als Danke dafür mir dann auch Eier. Und sonst muss man mit den Hühnern nichts machen. Die werden nämlich vollautomatisch gefüttert, getränkt und so weiter. Ein bisschen Scheiße wegmachen, das ist der große Nachteil. Aber ich finde, damit konnte ich den Frühling ganz gut einläuten. Und vielleicht mache ich das nächstes Jahr wieder.
Finde ich ganz toll. Wenn ich irgendetwas am Landleben bisher vermisst habe, dann, dass ich keine Hühnerscheiße mehr auf dem Rasen habe. Das war so toll früher immer. Du gingst barfuß nach draußen, weil die Sonne schien und schon wieder in einen verdammten Hühnerkacke getreten. Die scheißt noch überall hin.
Ja, aber das kann man ja mit einem klugen Zaunmanagement so machen, ja, dass du nur außerhalb des Rasens spazieren gehst und die Hühner des Zaunes und die Hühner innerhalb des Zaunes. Da laufen sie rum, scheißen, machen lustige Sachen, unterhalten sich, sind sehr gesellige Tiere. Ja, also ich setze mich gerne abends, schön in der Daunenjacke, weil der Frühling hat ja noch nicht so richtig aufgeholt, setze ich mich draußen hin und höre den Hühnern zu.
Das super.
Du, ist interessanter gucken, als unser Podcast.
Jetzt ich finde das klasse. Andere hören unseren Podcast oder gucken sich die neuen Netflix-Serien an und Frau Voss sitzt draußen im Gartenstuhl und guckt auf kackende Hühner. Du, ist auch gut. Ich finde das jetzt, will das gar nicht abwerten. Dass
es
man,
klingt komisch, so wie nein, du es sagst, klingt das wäre ich Vollidiot.
Ich finde das vollkommen okay, ja. Ich glaube auch, für dich wird es irgendwann nicht mehr so schlimm sein, wenn du im Altersheim einrückst. Da sitzt du nämlich auch draußen und guckst auf kackende Hühner. Mehr läuft denn da nämlich nicht mehr.
Ist das mit den Hühnern gesichert?
Ja, das glaube ich, das kriegt man hin.
Gut, dann kann ich mir das gut vorstellen, weil das sind wirklich lustige Tiere.
Oder? Ja, alles klar. Okay. Wir machen jetzt erstmal lieber Musik.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Der kleine Tierfreund.
Hallo, liebe Zuhörer. Es ist Frühling. Die Grünäsung im Vorgarten schreit nach dem Schwert unterm Zweitaktmotor. Der angeschweißte Grimbart zuckt noch auf dem warmen Asphaltband. Wenn Mutter Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, ist die schönste Zeit des Jahres vorüber. Überall heckt das geile Vieh und zieht eine neue Generation tierischer Vollidioten auf. Eben noch freuten wir uns über die majestätische Ruhe unterm kahlen Lindenbaum, Schon kreischt die Drossel durchs Geäst und reißt noch im Fluge die Kloake auf. Kometengleich schießt der Amselkot direkt in unseren leicht geöffneten Äser rein. Und schon haben wir die Schnauze voll vom Frühling. Als ob das heimische Geflügel nicht schon überflüssig genug wäre, kommen die fliegenden Frührenten aus dem Süden zurück. Schwalbe, Kiebitz, Storch und wie sie alle heißen, nutzen die Vorteile ihrer doppelten Staatsbürgerschaft. Die Gebärfreudigkeit des Viehzeugs im Lenz wirkt gerade auf den Deutschen äußerst provokant. Anders als bei der Heckenbraunelle bleibt sein Nest immer leer. Leichtsinnigerweise nämlich hat der Deutsche vor Jahren schon seine Kopulierfreudigkeit an die Attraktivität des Geschlechtsgegners gekoppelt. Die Kröten hingegen besteigen einander auch und gerade, weil sie hässlich sind. Vom Lurch lernen heißt in puncto demografischer Entwicklung siegen lernen. Auch was die Aufzucht des Nachwuchses betrifft, kann uns die Natur im Frühjahr Vorbild sein. Warum nicht das Menschenjunge gleichfalls mit dem Regenwurm peppeln, wie es Mutter Amsel tut? Das Rotkehlchen, es hat keine Wegwerfwindeln für die Brut, sondern trägt den Kot im Schnabel fort, ja verzehrt ihn bisweilen sogar. Welche Menschenmutter ist in diesem Punkt noch belastungsfähig? So sollte für uns Zweibeiner der Frühling Anlass sein, sich auf die Ursprünge der Natur zu besinnen. Warum nicht mal nackt über den Rasen hopsen, wie es der Buchfink tut, und dabei vergnügt ein Liedchen schilpen. Bis zum nächsten Mal, Ihr kleiner Tierfreund.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Arschkrampenzeit.
Scheiß Wald! Der ist ja nichts gefliest. Wie kriegen die den Gammel bloß sauber, wenn er mal hingöbelt?
Erstens, mein lieber Kurt, werden alle Ausscheidungen im Wald durch die kleine Gesundheitspolizei verzehrt und in Humus verwandelt, nicht?
Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass die Schakos zwischen den Bäumen rumkriegen und Göbelmasse fressen. Bei aller Liebe, das klingt konstruiert.
Nein, nicht die richtige Polizei, die kleinen Helfer. Ameisen, Käfer und Raupen, ne? Die fressen zum Beispiel deine Göbelmaterie und verwandeln sie dann in der...
In was? In Raupenscheiße. Na bravo. Mit viel Liebe in den Forst gegöbelte, durchaus noch weiter verwendbare Lebensmittel werden in Käferkacke und Ameisenköttel verwandelt. Armes Deutschland.
Aber daraus entsteht wieder neues Leben, Kurt, ja?
Wer will das denn?
Wer will das denn?
Ja, wer das eigentlich will, dass so ein neues Leben entsteht. Kaum hast du einen stinkenden Käfer zermoddert, nageln schon wieder zwei, fressen Kacke und fertig sind 3 Millionen neue und kommen dir in den Arsch rein.
Verkürzt referiert. Der Käfer ist auch nur ein kleiner, aber wichtiger Teil der Nahrungskette, die ja letztlich auch deine Existenz sichert, ne?
Du hast doch nicht mal alle Ferkelwämser. Meiner Meinung nach, ne, ist der Käfer ein dummes Arschloch. Und der Wald die Drecksau, ne? Und das schützt ihn auch noch, ne? Zack, die Sumse raus und den ganzen Gammel auf die Dupenie.
Von der ökologischen Dimension des Waldes mal ganz abgesehen, Kurt, ne? Viele Menschen erfreuen sich aber an den Bäumen und dem Getier, ja.
Was sind das denn für welche?
Ganz normale Leute, ne? Das? Junge Familien mit ihren Kindern, Hochschulprofessoren, genauso wie einfache Bandarbeiter.
Mit anderen Worten, Abschaum. Wenn ihr den letzten Baum angeglotzt habt und tausende von Kilometern über Käferkacke gelatscht seid, heißer, dann werdet ihr merken, dass man im Wald nichts bestellen kann.
Kurt, nicht so schnell, warte auch nicht. Wo willst du denn hin, Kurt?
Ach, Gertrud, Schluss mit rumlatschen.
Schnell.
Also ich muss in Teilen Kurt ja ein bisschen recht geben. Also dieses Thema mit dem Wald, da habe ich so ganz, ganz neue Befürchtungen, weil wusstest du, dass Bäume sprechen, sich miteinander anfreunden und auch Gefühle haben? Und wie ist es jetzt, wenn man draufkotzt?
Hast du die Schwarte von dem Wohlleben gerade gelesen oder woher weißt du das jetzt?
Ich habe die Inhaltsangabe hinten gelesen. Für mehr reicht meine Aufmerksamkeitsspanne
meist nicht. Und da stand, Bäume sprechen miteinander?
Ja, und die haben auch Gefühle und jetzt kommt einer und pisst dran oder kotzt hin. Wie fühlt sich so ein Baum? Das muss man doch auch mal kurz überlegen.
Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass angepisst werden im Leben des Baumes die gleiche Rolle spielt wie für uns. Also wenn wir im Wald ständen und jemand käme und pisste uns an, hat das sicherlich eine ganz andere Wertigkeit.
Mir ist das schon passiert.
Dich hat schon jemand angepisst, ja, weil du im Wald gestanden hast?
Ja, es war ein Rottweiler, der sich neben mich stellte, während ich mich mit seinem Herrchen unterhielt. Das war auch im Wald. Und der hob das Bein und pinkelte mich an. Das Schlimme ist, im ersten Moment fand ich es ganz schön.
Weil es so warm war.
Es war so warm.
Ja,
aber kurz danach merkte ich, hier stimmt irgendwas gar nicht. Und von daher bin ich ganz dicht bei den Arschkrampen, dieses Waldthema.
Also ich wohne ja im Wald oder ganz dicht am Wald dran.
Das sagt auch einiges.
Ja, das sagt einiges. Aber für mich ist der Wald ja was für andere das Meer ist. Ich wohne gern am Wald, wie andere am Meer wohnen. Ich würde zum Beispiel nicht an dem scheiß Meer wohnen, weil es ist laut und kalt und was auch immer. Wald finde ich schön. Das hat so was Beruhigendes. Wie für dich die Hühner, da ist für mich der Baum noch näher dran, weil der Baum spricht ja nur noch in einer Sprache, die ich nicht verstehe, Gott sei Dank, und bewegt sich nicht. Das finde ich sehr schön.
Ja, so gesehen sind Bäume super Kumpels, aber ich bin mir nicht sicher, wenn ich so an Wald und Dunkel denke, du hast da ein behagliches Gefühl und ich sehe da verscharrte Leichen,
Serienkiller. Leichen.
Ja. Mein Mindset ist vielleicht für den Wald nicht richtig gut gemacht. Ich komme aus dem Harz.
Ja, okay, der Harz ist aber auch dieser hässliche dunkle Wald, nicht? Diese Fichten viele sind da, ne? Nadelbäume.
Nicht, ja, aber nur wenn man drei Bäume auf dem Grundstück hat, ist das noch kein Wald. Vielleicht hast du einfach, wir müssten das Wort Wald mal ein bisschen definieren.
Ja, Wald ist mindestens so, glaube ich, mal 1000 Bäume, würde ich sagen. Also ich mag auch eigentlich nur den Wald, der so aus Buchen und Eichen besteht. Also Nadelwälder mag ich nicht, die sind also so düster.
Damit du in den Harz fährst, müssen sie erstmal neu roden.
Ja, die müssen den umbauen, komplett. Dein Waldverständnis, das, glaube ich, kommt aus der deutschen Märchenwelt. In dieser Sagenwelt, wo immer im Wald da lauern die Räuber, da ist der böse Wolf, der Rotkäppchen vergewaltigt und so. Das ist dein Waldbild. Also nicht dieses romantische, wer hat dich dort aufgebaut, so hoch da droben, du deutscher Wald, das ist es nicht.
Ich kriege Angst.
Ja, du kriegst Angst, ja. Ich finde Wald schön, du findest bedrohlich.
Also sagen wir mal so, wenn da ein paar Blätter sind, ein paar Bäume und man kann noch das Ende sehen, finde ich Wald okay. Ich
kann das Ende sehen, ja. Das nennt sich Stadtpark und nicht Wald, ja.
Ach so, siehst du, guck mal, ja. So sehr bin ich schon sozialisiert worden in der Großstadt.
Ja, ich glaube, du bist auch sozialisiert worden durch die Einspielfilme bei Aktenzeichen XY. Da fuhren immer 16-jährige Mädchen auf Klapprädern durch den Wald und dann kam irgendjemand raus und hat sich vergewaltigt und danach erwürgt und zerstückelt. Das deutsche Waldbild ist sehr stark durch XY geprägt, gerade das von Mädchen.
Ja, aber Aktenzeichen XY zeigt ja die Realität.
Nein, das zeigt nicht die Realität, sondern das inszenierte Realität.
Ja, die nachgespielte Realität ist ja trotzdem Realität, nur halt mit anderen Leuten und dass sie am Ende noch leben.
Das ist doch Quatsch. Wie wahrscheinlich findest du das, dass 16-Jährige mit Klapprädern im Wald vergewaltigt werden? Wie oft kommt das wohl vor?
Nicht mehr so häufig, weil Klappräder sind total aus der Mode.
Deswegen nicht. Also die werden heute auf Mountainbikes vergewaltigt.
Ja, Mountainbikes, so. Vorne mit einer Federgabel.
Das ist das Problem, ja. Ich finde Wald gut, du findest ihn blöd. Der Wald ist ja heute auch in dem Sinne gar kein Wald mehr, sondern ein Forst. Da wird ein riesiger Harvester heißen, diese Monstren, die Bäume abkauen und dann in sich rein. Hast du sowas schon mal gesehen?
Ja, das sieht ein bisschen aus wie bei so einem Spielfilm, wo so große Viecher, wie heißen die, wie so Dinosaurier so losgehen. Also ich finde das ganz so ein mechanischer Dinosaurier.
Also wenn T-Rex die Ziege frisst, so ist das, wenn der Harvester so ein Buch in sich reinlutscht. Das ist also voll ekelig, finde ich.
Ja, aber es ist hocheffizient. Ich meine, ich bin auch nicht für das Abholzen des Waldes. Wir brauchen den, das ist auch alles prima. Man muss da nicht hingehen, man muss nicht an Bäume kotzen, aber es ist so, als grüne Lunge ist das schon eine gute Idee.
Ja, im Wald, das Problem finde ich, dass da so viele Menschen drin rumlaufen. Also das ist wirklich eklig. Also es gibt ja Downhill-Mountainbiker, Spaziergänger, Hundeausläufer, Pferde, die da drum hoppeln,
Geocacher. Ja, aber das ist so ein bisschen wie ein Tourist ganz oft sagt, wenn er irgendwo ankommt, hier sind mir zu viele Touristen.
Ja, genau.
Ich meine, du gehst doch auch in den Wald und regst dich über Leute auf, die in den Wald gehen.
Ja, sicher. Ich finde das auch scheiße, dass ich da nicht alleine bin. Aber so ist es doch mit dem ganzen Freizeit. Du machst alles ganz gerne, es ist bloß doof, dass da andere sind. Zum Beispiel, wir haben uns ja auch schon mal über Kreuzfahrtschiffe unterhalten. Wenn ich alleine auf diesem Ding wäre, fände ich gar nicht schlecht. Aber mit 1000 anderen Honks auf diesem Ding rumfahren ist natürlich blöd.
Aber viele Menschen haben ja die gleichen Gefühle und Frühlingsgefühle, raus in die Natur, also wogegen ich mich ja total verschließe. Was du gut findest, musst du doch auch den anderen Leuten zugestehen.
Ich bin mehr so der Misanthrop, wenn ich ehrlich bin.
Okay, dann musst du auch niemandem noch nur irgendwas zugestehen. Ich kann drinnen hocken, du draußen, und wir ignorieren den Rest der Welt.
So machen wir das, alles klar. Ja, das war's für die erste halbe Stunde, würde ich jetzt mal sagen.
Radio 1. Wischmeyers Stundenhotel. Spezial. Mit Dietmar Wischmeyer und Tina Voss.
Bei Frieda und Anneliese.
Ich war mit der Kriegerwitwin in Pümmelstede. Frieda, ich sage dir.
Kriegerwitwin? Du hast deinen Kerl doch noch.
Was für ein Kerl? Ach so, du meinst Heinz. Nee, na. Jedenfalls, die Pümmelsteder Warb, die ist fast noch schöner wie die Pröller Schweiz.
Aber an die Stirpe öliger Tundra, da kann so schnell keiner dran klingeln. Reinhard und das Finanzamt haben kürzlich einen Fahrradausflug dahin gemacht.
Ganz von Osnabrück bis Stirpe mit dem Rad.
Ach was, die sagen da bloß Fahrradausflug zu, das Beamtensprache.
Ach so, Beamter sein ist wie Fahrradfahren, nach oben buckeln, nach unten treten, ja, ja. Aber hier in die Pümmel steht der Wab.
Anita ist von der Kasse aus mal mit einer Draisine auf der neuen ICE-Trasse von Hildesheim nach Braunschweig gefahren.
Däubelschlacht, da mussten sie aber ordentlich pumpen, oder hat sie am Ende doch etwas Zug gekriegt?
Nee, die hält ja den Hals immer so schief wegen den ICE-Automaten, wo sie drin sitzt.
Ja, aber was ich sagen wollte, die Waab rund um Pümmelstede, das ist ein riesiges Vogelschutzgebiet für den blauen Hafensänger.
Ich und Reinhard, wir sind nicht so für Schändiköre, obwohl beim Chorwettstreit in Trichinensiel, da hatten wir ja einen Ausflug hingemacht von der Neumann.
Ja, ja, ja. Die Waab hingegen ist berühmt für ihre beeindruckende Waab.
In Prölle entspringt die Prölle und wird dann ab Neuprölle zur Weser.
Der berühmteste Sohn von Pümmelstede ist der Waabdichter Hermann Gedöns, von denen ist Pümmelmann.
Reinhard schreibt unter seine Gedichte an mich immer: Von dein Lümmelmann, Mutti, du bist die Beste, isst meine Essensreste, wenn du nicht wärst, wär ich schwerst.
Behindert, ja. Jedenfalls, der Ausflug nach der Pümmelstädter Waab mit der Kriegerwitwin.
Och, erzähl doch mal, Anneliese.
Der war ganz schön, wollte ich sagen.
Och.
Ja, so viel vielleicht zu unseren unterschiedlichen Auffassungen über das Leben in und am Wald. Zur allgemeinen Beruhigung würde ich mal sagen, hören wir jetzt mal lieber Musik.
Radio 1. Wischmeyers Schwarzbuch.
Anders als beim Rothirsch, der im November nach seiner Alten grölt, weil ihm die Gurke juckt, treibt's den menschlichen Stenz im April ins Unterholz der Städte. Da wird am PS-Boliden rumonaniert, bis die Schwarte glänzt und die Pferdchen unter der Haube werden gestreichelt, als sei ihre Zahl der Penislänge in Millimetern gleichzusetzen. Doch wie reimte einst der Volksmund sehr richtig, je dicker der Wagen eines Mannes, desto dünner ist sein Johannes. Die indirekte Schwanzparade findet alljährlich beim Frühlingskorso in den Cities statt. Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen die zumindest begattungsneutralen Hühner in die Außengastro der Seneca-Schemmen locken, dann hält es auch den lendenfiebrigen Stenz nicht mehr zu Haus. Hau ruck, die Waschfrau werden die dicken Eier in den rosa Kübel oder Austin Healy gewuppt und mit angesteifter Begattungsstange orgeln die geilen Brüder an den Straßencafés vorbei. Wohl dem, der bei seiner Tussi-Falle den Überzieher entfernen kann, denn im Cabrio orgelt sich normal so gut. Der Frühlingskorso im Bermuda-Dreieck hat eine eigene Sprache des Sex. Ganz oben stehen die Lenker sportlicher Oldtimer aus dem Bereich sechsstelliger Anschaffungspreise. Je faltiger der Sack, desto glatter der Lack. Wer so einen Luxusboliden sein eigen nennen kann, ist naturgemäß schon in die Jahre gekommen. Da lockt vor dem eigentlichen Vollzug des GV schon mal ein kulinarisches Vorspiel beim Edelitaliener. Après darf's auch der wirklich gute Rotwein sein. Insgesamt zeugt teures Gefährt von kultiviertem Begattungsritt mit einer Menge Streicheln dabei. Ganz anders dagegen spricht der Krattmelder zu den aufgereihten Chicks. Brutal und ungehemmt wie seine Intruder oder Harley ist auch sein Verhältnis zum Nageln im Lenz. Nix da mit teurem Rumgemache beim Edelkoch. Bestenfalls einen Curryriemen auf die Orgel geschmissen und ab dafür. Nun, das mag nicht jede, doch ist das frühlingshaft gestimmte Normohuhn dem derben Manne nicht abgeneigt. Gerade der Typus gestylter Betonfacharbeiter ist eigentlich immer noch die sicherste Nummer, mit schmalem Portemonnaie etwas vor die Flinte zu bekommen. Zwischen diesen Extremen tummeln sich so allerlei halbgare Anmachgehilfen. Die juvenile Jungstecherhorde mit klebrigen Haaren im Opel Cabrio, lüstern schielende Stritzis in Audi TTs und natürlich die unvermeidlichen Porsche-Piloten, die ihren Pullover immer so neckisch über den Schultern tragen. Sie alle treibt es beim ersten Blinzeln der Aprilsonne in ihrer Eierschaukel. Und alle fantasieren in ihren Tagträumen von den heißen Hühnern in den Straßencafés, die den aufgegeilt nachblicken. Doch Pustekuchen. Die Hühner gucken weiter eiskalt in ihren Cappuccino. Glotzen tun nur die Besitzer der bereits geparkten Gurken. Neidisch oder abschätzig stieren sie der Konkurrenz hinterdrein und erzählen sich gegenseitig uralte Witze über den Zusammenhang zwischen Penislänge und PS. Genau wie ich weiter oben, armer Irrer.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Eine ganz große Geißel des Frühlings ist auch diese Ausflugsgeilheit. Man kann nicht einfach mehr in der Butze sitzen und Musik hören, lesen, essen, was man da sonst so macht, sondern man muss nach draußen, es hilft alles nicht und das muss auch organisiert werden. Also man kann nicht einfach nach draußen gehen, mal gucken, was, ob einer guckt, sondern dann gibt es den Busausflug, ganz schlimm den Fahrradausflug, den E-Bike-Ausflug, den Schulausflug, alles muss man irgendwie beausflugen. Und da man ja nicht einfach eine Runde fahren kann, was ja Tina sowieso ablehnt, das haben wir ja vorhin gesagt, schon beim Spazierengehen, muss man ein Ziel haben. Und dieses Ziel, das nennt sich Sehenswürdigkeit. Ich weiß, gibt es dieses Wort in anderen Sprachen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also Sehenswürdigkeit, also eins meiner Lieblingsworte ist ja merkwürdig. Mhm. Mach es für dein Gehirn würdig, dass es sich das merken will. Aber mach es für dein Gehirn würdig, dass es das überhaupt sehen will. Ich meine, meistens kann ich das doch erst danach entscheiden.
Ja, aber das Gehirn ist nicht der sozusagen der Autor dieser ganzen Sache, sondern der Gegenstand selbst. Also eine Kirche ist eine Sehenswürdigkeit, wenn sie irgendwie besonders ist. Wenn es irgend so eine Kackkirche aus den 60er Jahren ist, Beton, Waschbeton, oben Kreuz dran geknallt, ist es keine Sehenswürdigkeit. Also diesen Titel muss man sich als Ort erwerben.
Oh, da habe ich eine ganz tolle Sehenswürdigkeit schon besichtigt. Das ist aber quasi eine Live-Performance gewesen. Ich war in der Kirche, wo Pussy Riot damals blank gezogen hat.
Ist das wahr?
Ja.
Und gibt es da so ein Messingschild, ist ganz wichtig, dass man außen lesen kann, warum das sehenswürdig ist.
Nee, am Ende hat es eigentlich nur der Ausflugleiter, der den Schirm hochhielt, gesagt, dass das hier die Kirche war. Ich glaube, es sagt er bei jeder Kirche. Und die Leute sind genauso heiß drauf wie ich, weil ich habe mich natürlich direkt mit angezogen, vor der Kirche fotografieren lassen, weil ich dachte, wenn ich schon mal da bin, wo Pussy Riot blank gezogen hat.
Hast du auch gleich gemacht,
nee,
oder?
Nee, mit Klamotten.
Mit Klamotten, ja, blank gezogen, wie geht das denn eigentlich?
Das ist die hohe Kunst des Table Dance.
Ach so, ja toll, was du so alles beguckst. Sehenswürdigkeiten sind sowas wie Hermannsdenkmal oder was gibt es denn noch so an Sehenswürdigkeiten? Das Grab von Hermann Löns ist auch eine Sehenswürdigkeit.
Also, das
sind
aber alle Sehenswürdigkeiten von dir muss ganz wichtigerweise das Wort Hermann drin vorkommen?
Nein, das
dann können wir doch
Wort.
Diesen Kuchen besichtigen, den man durch Vermehren immer wieder bekommt. Ich könnte da eine Busfahrt hin organisieren.
Also Sehenswürdigkeiten sind Orte, wo Busfahrten hingehen. Das kann man sich, glaube ich, darauf einigen. Also
oh, dann weiß ich was.
Ja?
Der zentrale Omnibusbahnhof scheint eine der größten Sehenswürdigkeiten zu sein.
Nicht solche Busfahrten, also nicht öffentlicher Nahverkehr, sondern Reisebusverkehr.
Ja, Flixbus ist immer unterwegs.
Flixbus ist nicht eine Busfahrt-Dings da, sondern das sind so, wo so Menschen mit grauen Haaren aus dem Fenster gucken, als ob sie gefangen wären. Das sind diese Busse. Die fahren alle zu Sehenswürdigkeiten. Und da gibt es immer Kaffee und Kuchen. Das ist auch wichtig.
Und warme Decken aus Schaffell.
Muss man kaufen, ja. Und während der Fahrt, also die können ja nicht raus während der Fahrt, da gibt es so einen Moderator, der den irgendwie lebenserweiternde Mittel aufschwatzt oder Heizdecken. Das ist der Trick bei der Sehenswürdigkeit.
Aber die halten ja nie an bei der Sehenswürdigkeit.
Doch am Endpunkt halten sie an, weil da gibt's ja Kaffee und Kuchen. Den darf man nicht im Bus essen, weil das krümelt.
Oh, ich weiß, was du meinst. Hier die roten Busse, die in allen anderen Städten sind. Wo man sich dann so ein Ding da, so ein Kopfhörer reinstöpselt, damit man das in seiner Landessprache hört, was es an Dingen gibt, die man sich zu Hause nie angucken kann.
Nein, das ist auch falsch. Das sind diese Busse, die sehen so aus, als ob die ein koreanischer Designer im LSD-Rausch designt hätte. Und dann steht dann drauf, der Werratthaler oder irgendwie so komische Namen haben die da. Oder Reisedienst, Nickisch und Bietendüvel.
Wollen wir mal einen Ausflug zusammen?
Nein, wir machen keinen Ausflug zusammen.
Ich ahne nicht mehr, worüber du redest.
Da fahren alte Leute mit, im Wesentlichen.
Gibt es Dokus über Ausflüge, die wir uns angucken können?
Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auf D-Max, dass es da eine Doku gibt über Reisebus-Ausflüge.
Über getunte Reisebusse mit getunten Rändern hin zum Nürburgring.
Nürburgring ist keine Sehenswürdigkeit, das ist eine Event-Location, das ist was anderes, das ist was Moderneres. Sehenswürdigkeit bewegt sich nicht, das ist einfach nur da.
Also der Nürburgring würde abhauen, oder was?
Nein, der haut nicht ab, aber da passiert ja was. Die Sehenswürdigkeit ruht in sich selbst. Das ist also der Wacholderhain in der Lüneburger Heide, das ist eine Sehenswürdigkeit. Oder das U-Boot-Denkmal in La Boe.
Aber das U-Boot ist mal gefahren. Das heißt, man kann
das aber nicht mehr. Das ist, wenn das abhaut, ist es ja weg. Und der Reisebus kommt nicht hinterher, weil es ein U-Boot ist. Also da kann man dann reingehen. Das ist schon viel.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal intellektuell gefordert bzw. überfordert bin.
Du wirst überfordert auf jeden Fall.
Aber die Definition Sehenswürdigkeit macht mich schon fertig.
Sehenswürdigkeit ist etwas, was sich nicht bewegt und wo man nichts tun muss, sondern nur anglotzen. Es gibt auch die Kodak Photo Points. Ja, hast du die schon mal gesehen?
Ich wusste jetzt nicht, dass sie speziell von Kodak sind, aber wenn du mit so einem Bus dich da irgendwie die Berge hochschraubst, dann ist da meist so ein Parkplatz, damit du nicht auf der Straße übergefahren wirst und dann kannst du ein Foto machen von den Dingen, wo du gerade hochgefahren bist.
Ja, und da ist es genau definiert, von wo dieser beste Blickwinkel ist. Da legst du die Kamera drauf, machst Klick, dann ist es ein super Foto. Ich glaube, gibt es aber nicht mehr, weil mittlerweile haben die wahrscheinlich schon App-gesteuerte automatische Fotografiergeräte.
Augmented Reality. Das heißt, du hältst einfach dein Telefon hoch und dann erklärt es dir, was es da gerade sieht.
So ist das. Kyffhäuser-Denkmal fällt mir noch ein. Ist auch noch eine Sehenswürdigkeit. Sag mir mal, du hast doch auch bestimmt mit Schulen irgendwo so 5 Sehenswürdigkeiten, die ihr besucht habt.
Okay, Mundloch des Ernst-August-Stollens.
Bitte was? Das Mundloch? Habt ihr zu Arschloch Mundloch gesagt bei euch?
Das Mundloch des Ernst-August-Stollens ist in Gittelde am Harz. Aber ich glaube, es ist so eine Art Quelle oder so. Aber da sind Gitter vor, man kann
Quelle
also.
Heißt bei euch Mundloch?
Nee, aber das hieß wirklich so, glaub mir. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Zweite Sehenswürdigkeit.
Ernst-August-Stollen, ist das sowas wie Dresdner Stollen oder ist man da reingegangen?
Da kann man drin fahren.
Da kann man.
Aber damit ist es ja wieder keine Sehenswürdigkeit, es bewegt sich ja was. Warte, ich habe noch eine. Die Iberger Tropfsteinhöhle.
Tropfsteinhöhle sagt mir was.
Ja. Jetzt heißt es übrigens Neudeutsch Höhlenerlebniszentrum, ist aber immer noch der gleiche Scheiß, außer dass sie da eine Bude vorgenagelt haben. Die nächste Sehenswürdigkeit, muss es in Deutschland sein?
Nein. Ich war auch schon in den ausländischen Sehenswürdigkeiten, den Aquädukt in, wo ist denn der nochmal? Irgendwo in Südfrankreich.
Oh, das Orakel von Delphi. Da war ich noch ganz klein, habe immer gedacht, wir gucken uns was an und es ist alles kaputt. Das stört aber gar keinen. Da liegen einfach nur Trümmer.
Ja. Das ist Authentizität.
Das habe ich in Griechenland gelernt. Hauptsache es ist kaputt, schon hast du eine Sehenswürdigkeit. Das Empire State Building, wie heißt das andere? Die Freiheitsstatue.
Das ist auch eine Sehenswürdigkeit. Die kann man von weit gucken sogar. Da muss man nicht mit dem Bus dicht ranfahren.
Eine Weit-Sehenswürdigkeit.
Ach, mir fällt noch was ein, was zu Sehenswürdigkeiten gehört. Das Porta-Denkmal fällt mir noch ein, am Weserbogen.
Oh, das von dem Möbelhaus? Die haben ein eigenes Denkmal. Gibt es auch ein Realdenkmal?
Das Möbelhaus ist nicht das. Nein, das gibt es nicht. Es gibt das Porta-Denkmal, da ist Wilhelm I., steht an der Porta Westfalica und glotzt auf die Weser runter. Und das Wichtige an einer Sehenswürdigkeit ist auch noch, es gibt einen Souvenirshop. Da kann man sich Nägel kaufen, die man an Stöcker nagelt. Weißt du, so einen Spazierstöcker?
Ja, das gibt's noch. Ne? Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Früher gab es an jeder Sehenswürdigkeit gab's Stocknägel. Und es gab Schneekugeln mit der scheiß Sehenswürdigkeit in der Glocke mit Schüttel-Schüttel Schnee drüber. Ganz wichtig, Postkarten und Aufnäher, die man sich auf seinen Anorak nähen kann, dass man da war.
Und Bildbände. Ganz
Bildbände,
wichtig.
Bildbände. Ja. Wichtig ist, dass man zu Hause erzählen konnte, dass man da war. Und dann gibt es diese Aufnäher und Stocknägel und so.
Ich mache das mittlerweile so, dass ich einfach ein Profilbild bei WhatsApp einstelle von dem Ort, wo ich gerade war.
Ich hasse diese modernen Menschen.
Radio 1. Wischmeyers Stundenhotel. Spezial. Talkporn im Radio. Mit Dietmar Wischmeyer und Tina Voss.
Weißt du, was du sagen möchtest?
Ich will nicht raus. Können wir einfach warten, bis Herbst ist und dann zeichnen wir neu auf?
Wir könnten auch in Gegenden ziehen, sagen wir mal Nordnorwegen. Da ist der Frühling, glaube ich, nur 2,5 Wochen lang. Das ist dann schnell durch und dann kann man wieder in die Finsternis des Winterhalbjahres abtauchen.
Das Schlimme am Frühling ist ja, die Leute gehen raus. Die machen eine ganze Menge Sachen, die sie vorher nicht draußen gemacht haben. Und du baust Stände auf.
Ja, man baut Stände auf, ja.
Ja, apropos Frühlingsgefühle, man, da baut man, nein, aber was ich meine ist, Flohmärkte.
Die fangen auch wieder an, so spätestens im April. Vor jedem Möbelcenter und jedem Baumarkt gibt es einen Flohmarkt. Früher gab es sowas noch auf Straßen, aber das ist, glaube ich, vorbei. Es sind immer feste Gelände, die beflohmarktet werden.
Ja, aber damit das noch nah an der Straße ist, sind es meistens Parkplätze, die am Sonntag nicht gebraucht werden.
Und gehst du noch zu Flohmärkten?
Ich habe da mal was verkauft. Und ich bin ja im Nebenberuf Unternehmerin und da kam eine Dame von der Presse und die hat mir für 1 Euro ein Tablett abgekauft und sagte, wenn ich gewusst hätte, dass es so schlimm um die Firma steht, dann wäre sie schon morgens ganz früh gekauft, um noch mehr 1 Euro Sachen von mir abzukaufen.
Es gibt einfach Mitmenschlichkeit. Es ist einfach nicht so, dass die Leute so hartherzig sind.
Ja, das war für mein Image ein bisschen schwierig. Seitdem gehe ich nicht mehr auf Flohmärkte, aber ich gehe auch nicht auf Frühlingsbasare, weil auf einem Basar wird ja ganz oft selbstgebackener Kuchen verkauft,
ja,
den du woanders nur ein bisschen probieren würdest und stehen lassen würdest, weil es wirklich nicht schmeckt. Und da zahlst du auch noch Geld dafür und musst die ganze Zeit der stolzen Hausfrau sagen, das war wirklich lecker.
Ja, das ist ja nicht nur so, dass der Kuchen, dass man da was zu essen kriegt, sondern die basteln generell irgendwas selber. So Untersetzer für Gläser, für Topfblumen, irgendwelche Gestecke, dieses ganze geklöppelte, gehäkelte, dieser ganze, ja, Schrott.
Früher hat man das nur die Kinder machen lassen. Also ich kenne das noch, da war so eine Holzpuppe und da kam unten eine Wurst raus und oben hat man ganz viel Knoten gemacht. Das wurde zusammengenäht und anschließend war es ein Topflappen. Da wäre aber selbst meine Mutter nicht trotz großer Liebe auf die Idee gekommen, das an einem Basar zu verkaufen.
Ja, es gibt Leute, die malen Dachpfannen an, die malen zum Beispiel so Landschaftsbilder auf Dachpfannen verkaufen. Ich habe sogar mal als Kind, habe ich auch auf Basare Selbstgefertigtes ausgestellt, weil ich einen Markt darin vermutet habe. Den gab es auch tatsächlich.
Jetzt habe ich Angst.
Ich habe alte Autoreifen, die waren damals schon umsonst, so aufgeschnitten, dass man, und auf Bretter genagelt, dass sie aussahen wie ein Schwan mit sehr viel Fantasie und da konnte man Blumen reinpflanzen.
Gibt es davon noch Fotos?
Ja, gibt's Fotos und das haben die Leute auch gekauft. Das war eigentlich gar keine schlechte Geschäftsidee. Oder ich habe alte Pfandflaschen oder Einwegflaschen in Gips getunkt, einfach so eine Gips rein, dann mit Abtönfarbe angesprüht, war Blumenvase. Das ging auch.
Ich glaube, das gab's im Yps mal so als Anleitung, ne?
Ja, wir hatten auf jeden Fall irgendwann, mein Bruder und ich, 150 Vasen da stehen und der Abverkauf stockte.
Da brach der Markt der Gipsvasen ein.
Ja, wir haben das einfach nicht begriffen, wie Markt funktioniert. Soweit waren wir noch nicht, dass man auch Überkapazitäten bilden kann.
Oh.
Also Frühlingsbasare, das ist nichts für Anfänger.
Erklär mir noch eine Sache aus dem Frühling. Was zur Hölle ist Waldmeister? Das kann man jetzt im Topf kaufen.
Waldmeister ist eine Pflanze, aus der man Bowle machen kann.
Aber die ist ja nicht ursprünglich auf die Welt gekommen, damit sie zur Bowle wird. Die muss
da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin ein Anhänger der Intelligent Design. Also da hat sich der Schöpfer schon was bei gedacht.
Du bist ein Anhänger der Ein-Nutzen-Pflanze.
Ja.
Der kleine Tierfreund.
Die Mäuse und ihr Mann haben schon die Faxen dicke. In wenigen Tagen fängt der Stress des Frühlings wieder an. Nisthöhle suchen, zu Ikea fliegen, Inneneinrichtung besorgen, Eier legen, sich wochenlang den Pöterwund sitzen auf den steinharten Dingern. Ja, und wenn die Göhren dann geschlüpft sind, ist völlig Schluss mit der Freizeit. Während die Menschen draußen grillen, Bier trinken und zum Spaß Maulwürfe umbringen, macht Ehepaar Meise den Wurmschuttle zwischen Misthaufen und Kinderstube. Gleich wie viel man der gierigen Banse in den Schnabel stopft, nie sind sie zufrieden. Die Meisens werden auch so gerne mal in den Süden abgedüst im Winter über, wie Schwalbens oder die anderen aus der Siedlung. Doch es hatte nie gereicht. Vor 2 Jahren waren sie einmal losgeflogen Richtung Afrika, doch kurz hinter Kassel war dem Meisenpaar schon die Puste ausgegangen. So mussten sie den ganzen Winter in Nordhessen verbringen. Nicht nur für Meisen, eine gruselige Vorstellung. Im letzten Jahr waren sie dann auch gleich zu Hause geblieben, hatten sich am Futterhäuschen den Wanz vorgeschlagen und den prolligen Krähen bei ihren Parteitagen zugeschaut. Es war einer dieser typischen stinklangweiligen Winter gewesen, aber immer noch besser als das zässige Frühjahr. Aber die Meise beklagte sich nicht, anderen ging es noch schlechter. Der hochschwangeren Bachstelze hatte die Katze den Gatten weggefressen kürzlich. Jetzt musste sie die Brut alleine großziehen. Da würde sie wohl nicht mal so kokett mit dem Schwanz auf- und abwippen, die hochnäsige Madame. Anders als im Reich des Menschen werden Alleinerziehende bei den Vögeln ja nicht gefördert, sondern fallen den Beutegreifern anheim. Nun, wer weiß, wofür es gut ist. Unsere Singvogelfrau hatte andere Sorgen. Ihr Mann hatte eine jüngere, attraktive Blaumeuse kennengelernt, mit der sich jeden Morgen einen zwitscherte. Wenn Karl Hubert mit der Schlampe durchbrennen würde, könnte sie die Nachzucht für diesen Sommer gleich der Katze in den Napf schmeißen. Nun, wer weiß, wofür es gut wäre. Vielleicht hätte sie dann endlich mehr Zeit für sich. Bis zum nächsten Mal, ihr kleiner Tierfreund.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Also, als wir kurz über die Moderation sprachen, hat mir Dietmar ein sehr seltsames Angebot gemacht. Er sagte, fangen wir an mit Vögeln und gehen dann über zum Stress. Ich glaube, da hat er bis zur Silberhochzeit kurz alles reingepackt, was im menschlichen Leben wichtig ist. Aber dabei geht es doch um die Meisen. Die
wunderschönen Meisen. Wir haben aber das Vögeln auch schon übersprungen.
Ja, genau. Wir sind irgendwo kurz vor Stress. Also quasi in der Wash-Hour des Lebens, was bei den Vögeln, also bei den Tieren, ja quasi jedes Frühjahr ist. Also Menschen zwischen 30 oder sagen wir zwischen 20 und 35 sind ja dabei, ihr Leben aufzubauen und sind in der Wash-Hour des Lebens. Und im Frühling haben das alle Vögel jedes Jahr aufs Neue.
Ja, ist ja eine fürchterliche Vorstellung. Also jedes Jahr so eine Brut großzuziehen. Und wir merken das ja auch als Menschen. Also du merkst es nicht so, weil du von drinnen die Vögel beobachtest. Aber
Das war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen als Kind. Fernglas, Zeug draußen streuen und dann die Vögel beim Fressen beobachten.
Und zu gucken, wie die Katze langsam zum Futterhäuschen hochklettert oder wo.
Das hat sie nie geschafft. Die sind ja nicht blöd, die Vögel.
Kannst du Singvögel unterscheiden?
Also ja, Blaumeise, Kohlmeise, fertig. Aber nicht anhand
Spatz.
Des
Spatz würde nicht.
Doch, der geht auch noch, aber die unterscheide ich nicht anhand des Gesangs, sondern wie sie aussehen.
Ja, Gesang kann ich auch nicht. Zizibi, Tredeli, das weiß ich auch nicht.
Specht geht auch einfach, dieses Gehämmer, das kann man sich gut merken.
Specht kann man sich in der Tat merken. Wobei bei uns im Garten sind drei verschiedene Spechte. Und ich dachte die ganze Zeit zum Beispiel, der pubertierende Jungscher vom Buntspecht ist auch wieder da. Da hat mein Bruder mich aufgeklärt, der ornithologisch weitaus bewandert hat. Das ist ein Kleinspecht. Der sieht nur so aus wie ein kleiner Buntspecht.
Und dann Zwergenwuchs gibt es auch bei Spechten?
Gibt es auch, ja. Und dann gibt es noch so einen, der war halb so groß. Das ist aber auch nicht die alte vom Buntspecht, sondern das ist der Mittelspecht. Ja.
Ach.
Was man alles lernt.
Die Ornithologen machen sich es aber einfach. Zwergspecht, Mittelspecht,
Großspecht, Hauptspecht. Es gibt auch noch den Grünspecht, der hämmert gar nicht so oft an Bäumen, sondern der äst auf dem Rasen rum. Also es ist gar nicht so einfach, dieses ganze Vogelpack auseinanderzuhalten.
Ich hatte einfach den Sammelbegriff Specht genommen. Das war am einfachsten. Sag mal, hast du früher auch als Kind, ich kenne das, erstmal zum Schlachter gegangen, hat dann irgend so ein Zeug gekriegt, so ein Talg.
Jetzt wird es aber ganz komisch. Du.
Ja, nee, bitte erzähl weiter. Am Ende leben alle und das ist auch, glaube ich, eine gute Sache. Da musste man das irgendwie gießen mit Sonnenblumenkernern und hat dann ein Netz drum gemacht und das waren Meisenknödel. Die konnte man selber machen, aber es roch nicht so lecker. Ich weiß bis heute nicht, was das Zeug vom Fleischer war.
Okay. Unterschied zu heute. Heute kann man die fertig kaufen. Es ist egal, ob es lecker riecht, weil wir essen jetzt gar nicht mehr selber.
Ja, aber es ist ja nur so, wenn du es drinnen machst, riecht es komisch. Also da hat es schon was, als würdest du Menschen auskochen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, wie es riecht.
Das ist mir auch verdammt. Mutter kocht schon wieder einen Menschen aus. Dabei macht sie nur Meisenknödel. Ja, das ging mir auch so.
Das haben wir Geruch, überwunden. Oh
mein, dieses Leichengekoche, der ist mir heute noch in der Nase. Immer wenn ich einen Meisenknödel, heißen die Köttel oder Knödel?
Man kann Köttel sagen.
Scheiße, aber was riecht das wieder nach ausgekochten Leichen hier?
Ja, Moment. Kennst du das nicht von früher? Wenn man selber geschlachtet hat, dann wurden Knochen ausgekocht.
Klar.
Also, wenn man
ihr im Harz habt euch gegenseitig geschlachtet und dann die Knochen ausgekocht.
Wir waren das erste, also wir hatten so eine kleine Nekrophilie und wir waren das erste Volk der Kannibalen im Harz.
Ja.
Aber ich vermute mal, dass das Kochen von Säugetierknochen nicht sehr viel anders riecht als das von Menschen. Und ich mochte das damals schon nicht.
Ich mag das Auskochen von Menschenknochen heute noch nicht. Also damals weiß ich nicht.
Ich dachte, man gewöhnt sich an alles.
Es gehört allerdings auch nicht zu den typischen Frühlingsbeschäftigung der meisten Menschen. Also viele fangen an mit Rasenmähen, Pflanzen setzen, Sträucher schneiden, allen möglichen
Kram. Und dann graben sie im Garten und was finden sie?
Menschenknochen. Genau. Ja. Im Harz ist der Frühling dadurch gekennzeichnet, dass man anfängt, Menschen auszukochen. Also das ist eben was ganz anderes.
Wir hatten ja immer viel Schnee. Und wenn die Schneeschmelze losging, dann kamen wir...
Mensch, was liegen da wieder viele Tote im Garten rum.
Ja, ja. Und die kannst du ja nur genießbar machen, indem du sie auskochst und danach scharf anbrätst.
Ich habe mir auch schon sicher, wie kann man Menschen genießbar machen? Das ist ein großes
da
Problem. Scharf anbraten ist auf jeden Fall...
mit Fenchel. Also mit Fenchel. Ganz schmale, dünne Scheiben und mit Fenchel anbraten.
Ja, soweit zum Harz. Können wir noch kurz erwähnen, dass der Stress der meisten Menschen nicht aus diesen Tätigkeiten besteht, sondern dass die sich im Wesentlichen um die Pflege des Grüns kümmern. Vertikutieren, sagt dir das Wort überhaupt was?
Ist das auch was mit Menschen auskochen?
Das ist nichts mit Menschen auskochen, ist auch nicht mit Menschen zerteilen und einkochen, sondern das ist, wenn man das Moos oder andere nicht geduldete Pflanzen aus dem Rasen herauskratzt mit so einem Vertikutiergerät. Gibt es auch ein elektrisch.
Ich meine, solange die nicht blau oder so sind, sondern auch grün, ist doch scheißegal, was da drin ist. Hauptsache, es sieht grün aus.
Ja, so Moos will man nicht. Also wenn man den richtigen Rasen haben, dann will man kein Moos. Nein, das muss dann rausgerissen werden.
Es wächst ja da, weil es augenscheinlich dahin will.
Also um das mal zu erklären für jemanden, der nur drin sitzt. Der Deutsche hat den Garten nicht, um die Natur zu schützen, sondern um sie zu vernichten. Er hat sich so ein kleines Areal gebaut, wo er alle möglichen Pflanzen ausrotten, ausreißen, mit Glyphosat totspritzen kann. Das ist so ein kleines Schlachtfeld. Schlachtfeld gegen die Natur. Das ist der Trick.
So wie du es sagst, klingt es nicht, als würde ich gerne so eine Art von Garten haben wollen. Also wenn ich rausgucke und dieses kleine Stück ist grün, bin ich da erstmal ganz zufrieden.
Ja, das ist wahr. Das würde ich dir sogar recht geben.
Das ist neu.
Papas Presseschau.
Mach das Fenster zu, blöde Kuh. Die ganzen Pollen kommen rein.
Ist doch so schöne Luft, Papa. Der Frühling ist da und hier muss auch dringend durchgelüftet werden. Bäh.
Quatsch, die Luft draußen ist doch total giftig. Die ganze Vogelabgase, Sauerstoff ist überall. Jetzt auch noch Pollen. Guck doch hier in den Zeitung.
Ach, Anstellerei. Lass den Frühling in dein Herz, mach es ganz weit. Dann wirst du froher und die Seele kann mal durchatmen.
Ja, was hast du hier gefressen, Mama?
Ich freue mich einfach so, dass endlich Frühling ist, nach dem langen Winter.
Deswegen muss man doch nicht gleich das Fenster aufreißen. Die ganzen Kraniche und Störche, die hier reinfliegen, ist ja lebensgefährlich.
Still, hör mal, draußen, wie der Buchfink tirilliert.
Buchfink? Das ist der Pole von nebenan, der pfeift beim Zaun anstreichen.
Oh, ich finde es trotzdem schön, auch wenn es nur ein Pole ist. Ruhig still, Papa, sonst fliegt er gleich weg.
Naja, Polenfluch, dumme Gans.
Och, und die Krokusse kommen auch schon aus der Erde, guck.
Hoffentlich ist das bei dir später mal anders, Mama.
Was?
Wenn du da drin bist, dass du nicht wieder hochkommst.
So, jetzt hast du es geschafft. Du machst mir die ganzen schönen Frühlingsgefühle kaputt.
Dann können wir das Fenster wieder zumachen.
Ja, dass der Buchfink da am Ende noch vorfliegt, was? Von wegen?
Entweder ich oder der Buchfink.
Dann entscheide ich mich heute mal für den Buchfink. So, das Fenster bleibt auf.
Muss ich nach Helmut hinlatschen. Wir sowieso alle.
Pass auf, dass du da keine Pollen an den Kopf kriegst oder einen Kranich.
Und du pass auf, dass du von mir keinen an den Kopf kriegst. Scheiß dämlicher Frühling.
Radio 1. Wischmeyers Stundenhotel. Spezial. Mit Dietmar Wischmeier und Tina Voss.
Es war ein verdammt feuchter Sommer, mein Freund. Doch nicht für den guten alten Mike. Zum ersten Mal in all the years ist sein Kollege komplett trocken gefallen. If you know what I mean. Seit 20 Jahren ist der große alte Mann des Hühnerbusiness on the road auf dem Strip von VHC, Fisselhöfe des Judat. 20 Jahre, das sind umgerechnet 20 years. Full of whiskey, chicks and Paracetamol. Doch in diesem Sommer lief nichts wie sonst. Big Mike war so down, dass er schon ans Heiraten dachte. Nur damit der Hammer was zu nageln hat. Ich weiß nicht, mein Freund, ob du schon mal verheiratet warst. Kochendes Wasser braucht roundabout 8 minutes, um eine Nudel weich zu kochen. Eine Ehe 2 Minuten länger. And believe me, good old Mike will nicht seine letzten aktiven Jahre mit einer weichen Macaroni zwischen den Knien rumlaufen. Okay, Companeros. Wir blasen noch ein letztes Mal zur Jagd. Big Mike geht Biberschießen auf der Restaurampe. Any idea, my friend, um was es beim Elternabend geht? Okay, I tell you. Es gehen immer nur die Mütter hin, you know? Die Schwanzinhaber sind froh, dass das Geräusch weg ist zu Hause. Sind die Altföten vor der Spielkonsole eingepennt, macht sich der Geräteträger eine Flasche Synapsenkiller auf und lässt sich fernmündlich einen blasen. Okay. Gegen 22 Uhr kommt das Muttertier zurück an die Burg, schwerst genervt von dem Scheißelabern auf dem Elternabend. Wie alle Frauen will es die Frustscheiße sofort am Leibeigenen abstreifen. Doch der liegt mit offener Buntfaltenjeans zugekotzt vor der Sitzlandschaft. Eine Hand umklammert die leere Southern Comfort Pulle, die andere ein rosanes Rattenjunges, das unter seiner Wampe angewachsen ist. Jetzt ist es auch für Mutternzeit, den Tüten-Cappuccino wieder an die Sonne zu husten. Okay, Padre. Diese Ehe hat gerade eine mittelschwere Konjunkturdelle. Zeit für den Big Investor, the GHM, der gute alte Mike, betritt die Scene. Hallo, schöne Frau, so allein. Das randvoll gefrustete Ehegewürge hätte in dieser Situation sogar einem notgeilen Braunbären die Tür geöffnet. Dann merkt ihr eins, mein Freund, erotische Attraktivität ist okay. Aber was Frauen really auf den Rücken wirft, ist der Hass auf ihren Stammnagler. Keine 2 minutes later wälzt sich der gute alte Mike mit dem Rachegesäuge auf dem Nadelfilz vor der Porta-Garnitur. Doch das Intensivste, was an dem Loserflick übrig bleibt, sind 2 verbrannte Kniescheiben vom billigen Polyacrylteppichboden. Scheiße, scheiße, scheiße.
Ja, wir haben eben einen intensiven Beitrag gehört über die Vorteile und die Nachteile des Sommers. Und ich frage mich, Dina, hast du die Bilder schon wieder aus dem Kopf gekriegt?
Also sagen wir mal so, es war ja noch nie so, dass ich dachte, wenn ich ein Rattenbaby sehe, oh wie süß, sondern ich fand die schon immer schwierig.
Ja?
Aber nach diesem Beitrag kriege ich dieses Bild gar nicht mehr weg. Gar
Nein,
nicht
jetzt
mehr.
Jetzt weißt du, wo sie wohnen, die Rattenbabys. Das ist das Schlimme. Es ist ja ein... Ja, wie soll man sagen, ein Tornado an Ekelbildern, die uns da entgegengeströmt sind.
Ja, und ich finde, dass das Wort feucht auch einfach, das kann man nie so sagen. Du kannst ja nie, wenn du draußen im Nieselregen warst, reinkommen und sagen, ich bin ein bisschen feucht geworden. Da gehen ja die Augenbrauen aller Anwesenden.
Endlich schreien Hunderte.
Genau, oder wer hätte das erwartet in deinem Alter?
Ja, sowas ist ja,
deswegen ja, deswegen muss man reinkommen, wenn man so im Nebel war und so, muss sagen, ich bin klitschnass geregnet.
Ja, obwohl es nicht stimmt.
Nee, der Satz wäre, ich bin ein bisschen feucht geworden, kann man aber in der heutigen Zeit nicht mehr sagen.
Aber das ist ein interessanter Aspekt, ich bin noch gar nicht drauf gekommen, erst, weil du das
warum
jetzt gerade.
So?
Weil, ja, ich bin zu doof dazu wahrscheinlich. Aber dass das Wort feucht einfach in der normalen Sprache nicht mehr verwendbar ist, ohne diesen sexuellen Konnotation damit.
Vor einigen Jahren war noch ein relativ neutrales Wort, wenn man so an Moor und so weiter gedacht hat, Feuchtgebiete. Auch das hat
kann
sich
man das auch nicht mehr sagen?
Nein, das hat sich
ich habe mal eine CD veröffentlicht, die hieß Feuchtgebiete schauen dich an. Da war das schon ein Spiel mit dieser Konnotation,
glaube
ich. Ja,
und dann gab es einen Roman, der hieß Feuchtgebiete. Und ich
behaupte, der war aber ekelig.
Ja, ich behaupte vor mir, hart gesotten zu sein. Aber selbst ich musste mehrfach würgen und habe es nur bis Seite 100 geschafft. Und dann jemand hat mich geschlagen bis Seite 150.
Respekt. Jemand hat dich geschlagen beim Lesen?
Ja, so.
Was siehst du, da sind diese, wo wohnst du? Mit wem lebst
ich
du?
Ich komme aus dem Harz, das so. Weißt du doch. Da ist das alles etwas anders. Nee, jemand hat mich besiegt.
Ach so,
besiegt geschlagen. In der Anzahl der Seiten und hat das weitergeschafft. Von daher, das Wort feucht ist einfach verdorben.
Ja, ich glaube, wir haben uns durch unseren heutigen Beitrag zu diesem Verderbnis auch noch gehörig beigetragen. Nicht zu dem, was wir gerade gehört haben, sondern auch in dem anschließenden Gespräch darüber, dass niemand mehr, der das jetzt gehört hat, noch naiv sagen kann, ich bin etwas feucht geworden draußen.
Ich hoffe, das sagt kein Mensch. Ich hoffe, alle gehen nur raus, wenn die Sonne schön scheint.
Oder sind nass geworden.
Klitschnass.
Eingenässt. Ich hab mich eingenässt. Kann man auch nicht mehr sagen. Okay.
Da kann man aber sagen, ich habe die fortschreitende Schrittfeuchte.
Jetzt reicht's.
Okay.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Die Dummheit auszurotten ist das hehre Ziel aller Schulbildung. Doch manchmal richtet sie sich auch selbst. Ganz profan durch Brennspiritus. Die Sommerausgabe des Vollidioten schreitet selbstbewusst zur entfachten Grillkohle und spritzt den Brandbeschleuniger in die Glut. Vorhersehbares Ergebnis, die Terrasse wird zum flammenden Inferno. Die Presse spricht dann vom tragischen Unfall beim abendlichen Grillfest. Tragisch ist, dass es oft die Unschuldigen trifft und nicht ausschließlich den pyromanischen Vollidioten. Dessen Tod oder Entstellung scheint mir dann doch eher hinnehmbar. Denn es sind keinesfalls Kinder, die aus Unwissenheit den Spiritus in die Flammen spritzen, sondern überhebliche, dämliche oder gedankenlose Erwachsene. Wahrscheinlich gucken diese Schlauberger auch mit dem Feuerzeug nach, ob noch genug Benzin im Tank ist, oder werfen den Rasenmäher durch ein paar beherzte Umdrehungen am Schneidmesser an. Dumme sind erstaunlicherweise sehr kreativ, was die Entdeckung weißer Flecken auf der Landkarte des Irrsinns betrifft. Mit dem Staubsauger unanieren und sich dabei die Eichel absäbeln, diverse Haushaltsgegenstände in den Arsch reinschieben und nicht wiederfinden, wer kennt sie nicht? Die lustigen Beispiele aus der Welt erotischen Wahnsinns. Doch auch der Alltagstrottel ist immer für eine Überraschung gut. Beim Bücken nach dem Handy im fahrenden Auto mit dem Kopf in den Speichen des Lenkrades festklemmen. Sich beim Zuschlagen der Kofferraumklappe die Finger der anderen Hand abtrennen. Oder, noch ein sommerlicher Spaß, der Kopfsprung ins trübe Flachgewässer. Doch der Klassiker dummer Selbstverstümmelung ist und bleibt der Spritzer Brennspiritus auf glühender Grillkohle. Vielleicht sollte man den Bildungsgrad einer Gesellschaft nicht in Prozent der Hochschulabsolventen oder Lesekundigen messen, sondern an der Zahl der Grilltoten pro Jahr. Da sähe es aber finster aus für das bekloppte Homeland.
Der Frühling oder noch mehr der Sommer ist auch die Zeit, wo man ganz schöne Unfälle machen kann, die im Winterhalbjahr und vor allen Dingen in geschlossenen Gebäuden gar nicht so vorkommen. Obwohl, das stimmt nicht. Wir haben es ja gerade gehört. Also grillen kann man auch in geschlossenen Gebäuden und das führt dann fast immer zum Erstickungstod.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Ich finde das auch, ich find das auch völlig okay, dass es noch es gibt nicht viele Gerechtigkeit, gerade was Krankheit und Unfälle anbetrifft, aber in dem Fall ist der Sommer eine echt gerechte Sau. Leute, die Spiritus in die offene Flamme geben, die werden verbrannt. Leute, die in der Garage grillen, bei geschlossenem Tor, ersticken. Alles gut.
Ja, es hat auch noch was Gutes. Es geht ja nicht nur um Grillen und andere Dinge, sondern im Sommer sind die Motorradfahrer ja auch mehr. Die begeben sich ja mit vollem geistigen Bewusstsein in eine Gefahrensituation und sie retten damit anderen Menschen später ihr Leben.
Organspende-Reservoir Morbus Kawasaki.
Ja, genau. Also jeder Chirurg mag Motorradfahrer. Vor allem, weil sie einfach seinen anderen Patienten, sagen wir mal hier bei Herzchirurg und alle anderen Leute, die für die Innereien zuständig sind, freuen sich über die Organspender, die hoffentlich nicht völlig zerdeppert dann in dem Krankenhaus ankommen.
Alle Chirurgen hassen ABS, kann man das auch so sagen?
Es ist vielleicht ein bisschen pauschal geurteilt. Es kommt darauf an, wenn du ein Unfallchirurg bist, dann ist ABS ganz gut, weil das macht nicht so komplizierte Arbeit. Wenn du aber Herzchirurg bist und irgendwas für die Innereien, dann ist ABS eine gute.
Aber du weißt ja, es wird ja beklagt, dass es viel mehr Organnehmer gibt als Organgeber. Also es ist ein riesiger Wartestand da.
Hast du einen Organspendeausweis?
Ja, aber nicht ausgefüllt.
Oh, toll, das ist so für die Zögerlichen. Das ist für die, die in der Straßenbahn einen Fahrschein nehmen, ihn aber nicht abstempeln.
Genau, für die ist das. Also wenn ich dann da liege, hirntot, dann fülle ich ihn aus, wahrscheinlich. Oder auch nicht, je nachdem. Ich wollte aber noch etwas sagen zu diesem Mangel an Organen, die zur Verfügung stehen. Es war ja wirklich so, dass Motorradfahrer früher junge Leute waren, die überalt und überhitzig gegen die Leitplanke wemsen und tot waren, aber noch verwendbar waren. Heute, ich weiß nicht, ob du Motorradfahrer diese Horten noch mal siehst, wenn die an der Autobahnraststätte stehen und den Helm abnehmen, alles graue Haare. Das heißt, sie sind schon über 70, die meisten Motorradfahrer.
Ja, aber das ist nur BMW und Harley und so ein bisschen Goldwing. Aber alles, was so japanisch ist, da hast du eigentlich noch eher die jungen Leute, weil die können dieses vornübergebeugte ist einfach nicht gut für den Rücken und der Druck auf die Handgelenke. Also du musst ein bisschen gucken, wie die Maschine aussieht, dann weißt du,
dann
wie
weißt
alt der Fahrer
ist. Aber die Mehrzahl ist tatsächlich im höheren Alter und ist nicht mehr verwendungsfähig. Die Organe sind durch. Zersoffen, zerfressen, einfach all. Ja.
Demografischer Wandel schlägt sich also auch durch in den Sommer.
In den Sommer, ja. Das ist einfach gerade bei dem Motorradfahren, das ist deutlich auffällig geworden. Du kannst natürlich auch nicht nur mit dem Motorrad, muss man da ehrlicherweise auch sagen, auch mit dem Fahrrad verunfallen. Und da es ja heute auch in den höheren Lebensaltern viele E-Bike-Fahrer gibt, die im Sommer ja in riesigen Horden durch die Wälder und Auen radeln.
Rasen, sag lieber Rasen.
Ja, Rasen. Und natürlich auch sich auf die Schnauze legen und auch tot sind.
Da hast du, glaube ich, vor langer Zeit mal gesagt, dass so ein Fahrradhelm auch nur eine unnötige, lebensverlängernde Maßnahme von Rentnern ist.
Ist auch so. Ich würde dir mittlerweile recht geben, dass man der sicherste Ort im Sommer ist die heimliche Wohnung. Gar nicht rausgehen. Draußen lauert nur Gefahr.
Weißt du, wozu diese ganzen Fenster gut sind?
Rausgucken?
Ja. Du siehst den Sommer völlig gefahrlos. Erstmal, die sticht keine Wespe. Im Idealfall kommen keine Pollen rein. Mit ein bisschen Glück kommt die Sonne so weit rum, dass sie auch durch das Fenster scheint. Es gibt also nachweislich keinen Grund, rauszugehen.
Stimmt, ich bin auch zum Beispiel ein Schattensitzer. Also ich hasse diese Sachen. Lass uns doch rausgehen, draußen ist es so schön.
Was sollen wir da machen? Fotosynthese oder was?
Ja, das ist ein Einwand.
Ja.
Fotosynthese oder was?
Das Einzige, was passiert ist, du vergrößerst dein Hautkrebsrisiko. Wenn du frische Luft willst, machst du die Tür auf. Aber Sonne bringt niemand was.
Das ist vollkommener Quatsch. Hautkrebs, Christo, lass uns doch draußen Kaffee trinken, es ist so schön. Ja, die Wespe fliegt auf den Erdbeerkuchen, kackt rein im besten Fall oder du verschluckst die scheiß Wespe, kriegst einen geschwollenen Hals, erstickst an dem Scheiß, fliegen, kacken
überall. Findest nicht rechtzeitig deine Krankenkassenkarte, dann schwillt dir die Zunge an wie so ein Elefantenpimmel und du kannst immer noch nicht behandelt werden.
Elefantenpimmel, das Wort fehlte mir. Ja. Schwillt an. Ja. Dachte, wie schwillt sie an? Ah, Elefantenpimmel, jetzt habe ich.
Und was aber ganz spannend ist, du musst mal Wespen beobachten. Du kannst denen ja auch eine Scheibe Schinken hinlegen, also zum Kaffee einfach eine Scheibe Schinken, ein bisschen weiter weg. Und dann fressen die das. Das sind Raubtiere, fliegende Raubtiere.
Die wollen gar nicht immer Marmelade, die nehmen auch was Deftiges.
Ja, und das verfüttern sie an ihre Brut. Das ist so wie Barfen bei Hunden.
So, Wespen stehen übrigens unter Naturschutz für unsere Hörer. Die darf man nicht einfach mit der Zeitung erschlagen, bloß weil sie den eigenen Erdbeerkuchen fressen.
Du hörst ja, ich füttere sie.
Du
ich erschlage
ja.
sie nicht,
ja.
ich füttere sie. Ich habe sogar ein Hornissennest zu Hause. So.
Wir ahnen, das Leben auf dem Land im Sommer ist auch nicht besser als in der Stadt.
Es ist viel, viel besser, weil in der Stadt hat man ja so quasi so Speckofen, nämlich die ganzen Betonwände strahlen die Hitze noch nachts ab, während sich das Land da abkühlt.
Das kühlt sich ab. Und ist voller Gefahren. Das war's auch schon fast mit Stundenhotel Spezial zum Thema Frühling und Sommer. Der Frühling ist zu Ende, der Sommer ist dann auch zu Ende. Was kommt dann danach noch? Herbst?
Ja, da kommt noch irgendwas dazwischen, wobei ich nicht ganz sicher bin. Also das heißt ja Altweibersommer. Mhm. Aber wie hängt das eigentlich zusammen mit der Altweiber-Fastnacht?
Altweiber-Fastnacht? Wann ist denn die nochmal? Ist die nicht irgendwie bei richtig Fastnacht auch?
Ja, aber das müsste ja dann der Anfang sein und der Ende wäre der Altweibersommer.
Ja, da bringen wir was durcheinander, weil Fastnacht ist ja eher so März, April.
Genau.
Noch vor dem Frühjahr, nicht so Ende des Winters.
Vielleicht ist das Wort Fastnacht sowas ähnliches wie Frühlingsanfang.
Vielleicht darf man Altweiber gar nicht mehr sagen. Vielleicht ist das auch schon gendermäßig irgendwie scheiße, dass man
wenn
sowas
sagt. Wenn du ein Sternchen dran machst, ist alles
erlaubt. Altsternchenweiber?
Du musst Altweibersommer sagen und dahinter DWM.
DWM? Was ist
also
das?
Also das sind die Wörter, das ist weiblich, männlich und divers.
Ach, divers. Diversen, alt, diversen Herbst. alt, alt, diversen Herbst. Ich will, da will ich nicht sein. Ich möchte nicht mal wissen,
sicher,
was das ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Jahreszeit nicht auch diskriminiert fühlen. Du müsstest sagen, ja. Alt, divers, Jahreszeit.
Alt, divers, Jahreszeit.
Nee, du müsstest sagen...
Alt ist auch diskriminierend.
Ist auch, ja, ja, das ist auch AGG-konform.
Wie heißt das denn?
Adjektiv?
Adjektiv, divers.
Jahreszeit.
Adjektiv divers Jahreszeit. Okay, ich glaube, mit diesem Vorschlag zur deutschen Sprache können wir getrost aus unserer Moderation zumindest rausgehen. Es folgt noch ein Beitrag, wo der Altweibersommer tatsächlich erklärt wird.
Noch besser, als ich das gemacht habe.
Neues aus Plattengülle. Erwin fragt nach.
Ah, wie alte Säule, wieso kommt nach Sommer eigentlich nicht Herbst, sondern erstmal Altweibersommer? Werden die Greisen dann nochmal ordentlich spitz?
Ist mir zumindest kein Fall bekannt von spätsommerlicher Läufigkeit transklimakterischer Weibchen.
Habe ich jetzt überhaupt doch weniger verstanden.
Macht nix. Man muss sich alles verstehen, was im Radio läuft.
Verstehe. Aber um nochmal auf den Altweibersommer zurückzukommen.
Der heißt so, weil die von der Herbstsonne beschienenen Spinnweben sich im Winde bewegen wie das lange Haar einer Greisin.
Die sind doch alle gefärbt, die alten Schrullen, in Lilla oder Potschwatt.
Das Wort ist schon sehr alt. Damals, als alles besser war.
Aha, wann war das? Vor dem Rauchverbot in Niedersachsen?
Ja, ungefähr 300 Jahre früher. Als der Begriff Altweibersommer entstand, waren Omas noch langhaarige, graue Zotteltiere.
Und die Putzer saßen arbeitslos in ihren Salon rum und zogen sich eine neue Revue nach der anderen rein.
Ach, gab's doch noch gar nicht. Übrigens, ein anderes Wort für Altweibersommer ist Indian Summer.
Winnetou hat aber eine lange schwarze Matte.
Der amerikanische Begriff gründet auf einer indianischen Legende. Danach fließt das Blut erlegter Bären ins Erdreich, wird von den Bäumen aufgenommen und sorgt dort für die Rotfärbung der Blätter.
Haben ja wohl voll die Schramme, die Rothäute. Haben den ganzen Arsch voll Magic Mushrooms und denken sich den ganzen Tag bekloppte Storys aus.
Ist dir jetzt geholfen?
Ja, ich wurde geholfen. Heute habe ich gelernt, dass man im Altweibersommer ruhig vorm Rentnerknast stehen kann, ohne dass man von spitzen Omas angesprungen wird.
Bei uns nennt man die Zeit auch nur so, wenn es milde Temperaturen gibt. Ansonsten ist es einfach nur stinknormaler Herbst.
Und wenn es im Winter dann überdurchschnittlich milde Temperaturen gibt, heißt das dann, wegen der Gleichstellungskiste, Altherrenherbst?
Nee, Altherrenherbst ist, wenn alte Herren mit Glatze und Wampe im offenen Porsche Cabrio junge Hühner vom Bürgersteig pflücken wollen.
Aha, dann weiß ich auch, was Altweibersommer noch bedeuten kann. Wenn früh pensionierte Lehrerinnen mit dem Bumsflieger nach Jamaika jetten und sich in Schwatten für ihre Nächte suchen.
Nee, das nennt man Rasterfahndung.
Wischmeyers Stundenhotel.